Herzlich willkommen zu Clubsachen, der Podcast, bei dem alle NEOS-Abgeordneten ihre Erfahrung und Expertise einbringen.
Die Gespräche dazu führe ich, Tina Schmidhofer.
Bei mir ist unser Nationalratsabgeordneter und NEOS-Sprecher für Arbeit und Soziales, Hansi Gasser. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank, herzlichen Dank für die Einladung.
Hansi, lass uns direkt einsteigen. Pensionen, ein Thema, das uns alle betrifft, irgendwann. Es geht um die Zukunft unseres Landes. Jetzt hört man oft, das System ist nicht besonders nachhaltig und wir bräuchten dringend Reformen, etwas, was wir schon lange sagen. Aber wenn du das mal für uns auf den Punkt bringen kannst, wo stehen wir denn aktuell mit unserem Pensionssystem und wo müssen wir dringend ansetzen, damit das auch für kommende Generationen funktioniert?
Ich glaube, du hast schon etwas Richtiges angesprochen, was vielleicht so eine Fehlkonzeption in den Köpfen der Menschen ist, dass das Pensionssystem oder Pensionen per se uns irgendwann einmal betreffen. Fakt ist eigentlich, so wie das Pensionssystem gestaltet ist, betrifft es uns jetzt jeden Tag, an dem wir arbeiten gehen und irgendwo auch jeden Tag, an dem wir Steuern zahlen. Mhm. Weil eines der größten Herausforderungen aktuell ist, dass ein Drittel des Budgets, das wir eigentlich in Österreich zur Verfügung haben, hergenommen werden muss, um fehlende Beiträge im Pensionssystem zu ersetzen. Weil einfach das, was wir als Pensionsbeiträge zahlen, nicht ausreicht, um die Pensionen, die aktuell schon bezahlt werden, auch finanzieren zu können. Mhm. Und das zeigt schon ganz gut, dass wir da vielleicht auch in einer Schieflage sind. Jetzt ist es nichts Außergewöhnliches, dass Steuergeld im Pensionssystem zugeschossen wird. So war das österreichische System irgendwo schon immer. Mhm. Aber gerade die letzten Jahre und auch die kommenden Jahre explodiert dieser Zuschuss in einer gewissen Weise. Und das ist auch deshalb jetzt besonders schwierig, weil wir natürlich in einer Phase sind, wo wir ein großes Budgetdefizit haben, wo wir darauf schauen müssen, wie schaffen wir es wieder, das Budgetdefizit auch irgendwo einzudämmen, einzufangen, damit wir auch eine Perspektive schaffen auf steuerliche Entlastung und vor allem auch auf Zukunftsinvestitionen. Und da stehen wir jetzt aktuell in der Diskussion und das hat uns eben in die Situation auch gebracht, dass wir schon auch über tiefgreifendere Reformen im Pensionsbereich sprechen müssen, weil so wie es jetzt ist, kann es nicht weitergehen.
Mhm. Viele Menschen haben ja Angst, dass sie in Zukunft weniger Pension bekommen oder dass das System irgendwann zusammenbricht. Erstens mal, wie berechtigt sind diese Sorgen wirklich und hat man das nicht schon von vielen Generationen so gehört?
Wir hören ja immer wieder, auch zuletzt wieder von der Sozialministerin und der ZIB 2, die Pensionen sind sicher. Mhm. Und ein Vorgänger von ihr, ein Sozialdemokrat, hat vor 30 Jahren einmal gesagt, man kann schon sagen, dass die Pensionen sicher sind, aber wenn die Pensionen sicher sind, ist es das Budget halt nicht mehr. Mhm. Weil irgendwo muss dieses System getragen werden und das ist halt aus dem Steuertopf, aus dem Budget heraus. Und genau deshalb ist schon die Frage berechtigt, wie sicher ist das ganze System? Weil wenn man es nicht nachhaltig saniert, ja, dann müssen halt jetzt die arbeiten, die Steuern zahlen müssen, das System halt finanzieren. Mhm. Das heißt, es geht nicht darum, da irgendwie jemanden etwas in Zukunft zu kürzen, sondern wir wollen jetzt Entlastung auch schaffen können, um langfristig ein Pensionssystem mit guten Pensionen zu zahlen. Und dafür müssen wir halt auch Klarheit schaffen und eine Perspektive. Und die Perspektive ist leider, oder eigentlich ist es ja was Schönes, dass wir vielleicht auch länger arbeiten müssen. Beziehungsweise, wenn man nicht bereit ist, bis zum gesetzlichen Pensionsantrittsalter zu arbeiten, dass man da halt dann vielleicht auch größere Abschläge oder nicht so eine hohe Pension bekommen kann.
Ich möchte gerne mit dir später über das Arbeiten noch sprechen im Alter, aber sprechen wir mal über Fairness. Wir setzen uns für ein einheitliches Pensionssystem ein, wo alle nach denselben Regeln behandelt werden. Also keine Extrawürste mehr für bestimmte Gruppen. Warum ist das so wichtig? Warum hat es diese Privilegien überhaupt gegeben? Vielleicht weißt du das aus der Historie heraus, aber warum wollen wir die abschaffen und wann wird es soweit sein? Haben wir da irgendwie auch schon was im Kopf?
Puh, woher kommt das? Es war vielleicht so, dass wir in der Vergangenheit mehrere Pensionssysteme nebeneinander hatten und da gerade im öffentlichen Bereich bei den öffentlich Bediensteten eine ganz andere Logik dahinter gesteckt ist, auch wie sich dort Lebensverdienstsummen und auch die Bindung an den Bund oder an die Republik als Arbeitgeber, dass es einfach eine andere Bindung gegeben hat. Das ist vielleicht ein Erklärungsversuch, aber wir haben halt schon gesehen, dass natürlich im öffentlichen Bereich, das außerhalb vom klassischen Pensionssystem, der klassischen Pensionsversicherung liegt, dass dort natürlich auch Pensionen ausbezahlt worden sind, in die Nähe Normalversicherte, Normalsterbliche, sage ich jetzt einmal, niemals kommen haben können. Mhm. Und gezahlt wurde das nicht aufgrund der Performance von ausgelagerten Gesellschaften des Bundes oder von diesen öffentlichen Unternehmungen, sondern durch Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Und das hat schon auch in den Diskussionen dazu geführt, dass mehrere Begrenzungen und Beschränkungen von solchen Luxuspensionen gemacht worden sind. Mhm. Und ich traue mich schon zu sagen, dass wir NEOS da in der Vergangenheit schon auch die Speerspitze sozusagen waren, um da weitere Beschränkungen von solchen Luxuspensionen und eine schnellere Überführung in dieses allgemeine System auch sicherzustellen. Das ist uns leider noch nicht in allen Bereichen gelungen, aber es ist auf jeden Fall auf den Weg gebracht. Das ist das Positive. Und wenn ich sage auf den Weg gebracht, dann bedeutet das vor allem, dass wir langfristig alle Versicherten, alle, die einmal eine Pension bekommen, in derselben Systematik und in derselben Logik sozusagen ihre Pensionen bekommen und diese auch berechnet und ausbezahlt werden sollen. Mhm. Das funktioniert leider nicht so schnell, wie wir es als NEOS uns wünschen würden, aber es ist zumindest schon mal eine gute Nachricht, dass wir da die nächsten Schritte machen. Wird es in Zukunft weiterhin Luxuspensionen geben? Ja, leider wird es das geben oder manche sagen auch, das ist auch aus ihrer Sicht vielleicht berechtigt, aber mit dem Sonderpensionenbegrenzungsgesetz, das vor ungefähr 10 Jahren beschlossen worden ist, haben wir schon erste Schritte gemacht, um da Einschränkungen vorzunehmen und mehr Pensionsgerechtigkeit ins System zu bekommen. Am Ziel sind wir aus NEOS Sicht da aber noch nicht.
Es gibt ja immer wieder die Debatte, ob das jetzige System unfair gegenüber den Jüngeren ist. Die zahlen heute ein, aber ob sie später noch eine ordentliche Pension bekommen, das steht ein bisschen in den Sternen. Wie können wir denn sicherstellen, dass auch unsere Kinder und Enkel noch eine sichere Pension haben?
Ein Thema, das da irgendwo immer mitschwingt, ist, dass das Vertrauen, dass das System, das wir jetzt haben, auch in 30, 40, 50 Jahren noch funktioniert. Mhm. Und ich kann super gut nachvollziehen, wieso auch meine Generation, vielleicht meine Generation von Leuten, die sich dann nicht so gut mit dem Pensionssystem auseinandergesetzt hat, wie ich das die letzten Jahre gemacht habe, dass meine Generation da das Gefühl hat, ich vertraue dem nicht ganz und ich habe das Gefühl, da kann relativ schnell eingegriffen werden und dann fällt bei mir was weg oder das kann sich ja irgendwie nicht ausgehen. Weil, und das ist etwas ganz Entscheidendes, was uns von anderen Ländern unterscheidet, weil wir einfach keinen Mechanismus in unserem Pensionssystem drinnen haben, dass die Versicherung ist oder dieses, das ja, absichert, dass zukünftige Entwicklungen beispielsweise bei der Lebenserwartung auch sich irgendwo im Pensionssystem automatisch widerspiegeln. Mhm. Und das ist, wie gesagt, etwas, dieses fehlende Langfristvertrauen ist etwas, was uns massiv von anderen Ländern unterscheidet. 2/3 der OECD-Länder, also der Länder in Industrienationen sozusagen, 2/3 dieser Länder haben einen Nachhaltigkeitsmechanismus irgendwo im Pensionssystem abgebildet, der sicherstellt, dass Entwicklungen, eben eine höhere Lebenserwartung beispielsweise, sich irgendwo auch im Pensionssystem niederschlägt. Entweder darin, dass wenn man früher in Pension geht, die Pension dann halt einfach niedriger ist oder dass das gesetzliche oder das Pensionsantrittsalter per se dann einfach auch mit der Lebenserwartung steigt. Genau. Wenn man so einen Nachhaltigkeitsmechanismus im Pensionssystem hat und diesen auch politisch außer Streit stellt, würde das, glaube ich, auch sehr viel im Vertrauen der Menschen gegenüber dem System machen. Mhm. Weil was erleben wir jetzt? Wir werden voraussichtlich, weil einfach der Budgetdruck so groß ist und die Budgetsanierung so dringend ist, werden wir schon ab 1. Jänner 2026 bei der Korridorpension, das ist eine Frühpensionierungsmöglichkeit, müssen wir bei der Korridorpension schon Einschränkungen machen. Das ist alles natürlich für manche das Gefühl überfallsartig oder relativ schnell. Aber wenn man eben nicht vorausschauend Mechanismen im Pensionssystem einbaut, die auch eine Planbarkeit und ein Vertrauen bringen, dann sind vielleicht solche Schritte unumgänglich. Und wir NEOS haben den Anspruch, das auch langfristig zu ändern. Wir wollen, dass man sich auch darauf verlassen kann, dass wenn der Pensionsantritt, so wie bei mir im Jahr 2056 potenziell anstehen würde, dass ich mich darauf verlassen kann, was bedeutet das? Was erwarte ich da oder was kann ich erwarten? Mhm. Muss ich damit rechnen, dass ich vielleicht 1-2 Jahre länger arbeiten muss, um genauso eine gute Pension zu bekommen? Oder habe ich dann Abschläge, eine niedrigere Pension, wenn ich weiter mit 65 gehe? Diese Planbarkeit haben andere Pensionssysteme. Wir haben es leider nicht.
Mhm. Sprechen wir gerne über die Korridorpension. Etwas, was man gerne hört, du hast es jetzt schon kurz angerissen. Möchtest du kurz erklären, was ist es?
Die Korridorpension ist eine Frühpensionierungsmöglichkeit, die einfach sagt, dass wenn man vor man 65 geworden ist, in Pension geht, dass man dann halt einfach eine niedrigere Pension sozusagen hat. Mhm. Das heißt, mit jedem Monat, den man vor dem 65. Geburtstag geht, sinkt die Pension, die einem zusteht, um einige Prozentpunkte. Also man muss damit rechnen, dass man einfach einige Prozent weniger Pension damit hat und der Anreiz sollte da sozusagen sein, dass sich längeres Arbeiten auch auszahlt. Mhm. Das Spannende bei der Korridorpension ist eigentlich, dass es sogar möglich wäre, nach 65 auch Zuschläge zu bekommen. Das heißt, wenn man nach 65 erst in Pension geht, wird man belohnt. Mhm. Und wir haben jetzt gerade auch eine Anfrage im Parlament am Laufen, um herauszufinden, wie viele nützen das eigentlich? Ist dieser Anreiz überhaupt da, länger als bis 65 zu arbeiten? Weil das ist ja genau dieses Kernstück eines flexiblen Pensionsantritts, dass man sagt, okay, ungefähr haben alle dieselbe Systematik, wenn ich früher gehe, dann muss sich ja das, was ich als Pension einbezahlt habe, für einen längeren Zeitraum ausreichen. Wenn ich später gehe, dann habe ich auch mehr einbezahlt und zusätzlich muss es für einen kürzeren Zeitraum herhalten. Mhm. Deshalb sollte ich mehr davon haben. Und das ist so etwas, was man anpassen muss und wo man vielleicht auch noch an den Stellschrauben drehen muss, weil die Frage bei der Korridorpension aktuell ist Antritt mit 62 zu früh, das werden wir jetzt auf 63 laut Regierungsprogramm auch erhöhen. Und die Frage ist, wie viele Jahre muss ich überhaupt versichert gewesen sein, um die Korridorpension in Anspruch zu nehmen? Und da sehen wir schon noch einiges an Vorteilen, dass 40 Jahre da reichen. Und das sind nicht 40 Jahre, in denen ich tatsächlich auch erwerbstätig einbezahlt habe, sondern da zählen irgendwie alle Versicherungszeiten hinein. Und auch da versuchen wir eine bessere Angleichung an andere Pensionsarten, an die normale Alterspension auch zu schaffen.
Mhm. Reden wir doch gerne darüber. Das wird immer wieder gebracht, das Thema. Was ist mit den Schwerstarbeitern? Ich möchte dir hier die Bühne bieten, zu sagen, was ist mit denen?
Für uns ist klar, dass Menschen, die ein Leben lang schwer gearbeitet und einbezahlt haben, auch etwas von der Pension haben sollen. Und deshalb ist auch ganz klar, dass wir in bestimmten Bereichen auch gar keine Einschränkungen vornehmen wollen, weil klar ist, das sind Menschen, die dann vielleicht auch gesundheitliche Einschränkungen haben aufgrund der Erwerbsbiografie, die sie haben. Und deshalb stehen Einschränkungen bei der Schwerstarbeit, bei der Schwerarbeitspension auch nicht zur Debatte. Die Frage ist aber, wie schaffen wir es trotzdem, dass die Menschen über den frühestmöglichen Zeitpunkt, wie sie in Pension gehen können, hinausarbeiten wollen und das auch attraktiv für sie ist. Und vor allem auch, und das ist bei Menschen, die vielleicht in die Schwerarbeitspension hineinfallen, noch entscheidender, wie sie auch länger arbeiten können und nicht das Gefühl haben, sie müssen aus gesundheitlichen Gründen auch die Schwerarbeitspension in Anspruch nehmen. Mhm. Und da sind wir sehr stark in der Thematik, wie unterstützen wir längeres Arbeiten und was sind Alternativen, die wir Menschen bieten können. Und ein Vorschlag, den wir im Regierungsprogramm drinnen haben, der auch eine langjährige NEOS-Forderung ist, dass wir Menschen, die in Berufen tätig sind, die nicht so gut für die Gesundheit sind, und die sind ja eigentlich relativ bekannt, sage ich jetzt einmal.
Ziemlich offensichtlich, ja.
Genau, dass wir den Menschen dann auch frühzeitig Umschulungs- und Umqualifizierungsmöglichkeiten anbieten. Das heißt, dass wir nicht sagen, naja, du kannst ja eh irgendwann mit 60 dann in Schwerarbeitspension gehen, sondern dass wir denen mit Mitte 40 vielleicht euch die Möglichkeit bieten und sagen, schau, du kannst auch länger damit am Erwerbsprozess teilhaben, kannst dann auch eine höhere Pension sozusagen beziehen, wenn wir dich in einen Bereich umqualifizieren, der halt vielleicht nicht so belastend ist. Das ist etwas, was im Regierungsprogramm drinnen ist und was, glaube ich, auch eine gute Maßnahme ist. Ein zweites Thema, wenn es um Menschen geht mit gesundheitlichen Einschränkungen, ist die Berufs- und Fähigkeits-, die Invaliditätspension, die es ja auch gibt. Auch da wissen wir jetzt nach 10 Jahren, in der eine Reform umgesetzt worden ist, über die letzten 10 Jahre, dass wir dort einiges an Reformbedarf haben. Weil was ist dort das Problem? Eines der wesentlichen Themen ist, dass man in Österreich entweder voll berufsfähig, erwerbsfähig ist oder gar nicht erwerbsfähig in einer gewissen Weise. Mhm. Also entweder steht einem diese Berufsunfähigkeitsinvaliditätspension zu oder man muss dem Arbeitsmarkt voll zur Verfügung stehen.
Ja.
Das heißt, wir haben da eine Alles-oder-Nichts-Lösung und das wird einfach vielen Menschen und vielen Lebensrealitäten nicht gerecht, weil wir haben es jetzt gerade im Kontext mit Long-Covid, ME/CFS, diese Erkrankung auch sehr oft gesehen, dass die Menschen, die davon betroffen sind, sagen, ich kann nicht 40 Stunden arbeiten, aber es würde mir wahnsinnig gut tun, wenn ich 10, 15, 20 Stunden erwerbstätig sein könnte. Und genauso eine Teilarbeitsfähigkeit, wie wir es im Regierungsprogramm nennen, genauso eine Teilarbeitsfähigkeit soll auch in den nächsten Jahren dann auch endlich umgesetzt werden, um da auch Menschen flexibler diese Möglichkeit zu bieten, dass wenn sie chronische Erkrankungen, gesundheitliche Einschränkungen haben, dass sie weiter im Erwerbsprozess teilhaben können und nicht quasi aufs Abstellgleis im Reha-Geld, Berufsunfähigkeitspension gestellt werden. Mhm. Ich finde, das ist eine Perspektive, die für viele positiv ist, gerade weil es ja auch eine psychische Belastung ist, wenn man das Gefühl hat, man kann nicht mehr teilhaben am Erwerbsleben oder diese Selbstverwirklichung nicht mehr wirklich wahrhaben kann. Und ich glaube, das ist eine schöne Unterstützung und eine schöne Maßnahme, um da auch eine Perspektive zu bieten, wie man länger im Erwerbsprozess bleiben kann.
Ich weiß, dass wir viel vorhaben, dass die Menschen gesünder überhaupt in Pension gehen können. Was sind da so Maßnahmen, an die wir gedacht haben?
Wie schon vorher gesagt, dieses Thema der Flexibilität und so, dass es an die jeweilige Lebensrealität angepasst ist, ist, glaube ich, etwas ganz Entscheidendes. Mhm. Also die Teilpension kann genau da ein Schlüssel dazu sein. Und auch, was ich vorher schon gesagt habe, was ein ganz wesentlicher Schlüssel ist, dass wir wegkommen von dieser Alles-oder-Nichts-Regelung, wenn es darum geht, festzustellen, kann ich überhaupt noch arbeiten und in welchem Ausmaß kann ich arbeiten? Das heißt auch, dass wir eben diese Teilarbeitsfähigkeit, dass wir uns damit schon erhoffen, dass Menschen, die ansonsten in eine wirklich frühe Pension schon kommen würden, dass wir bei denen schaffen, dass sie länger am Erwerbsprozess teilhaben können. Mhm. Es gibt natürlich noch ganz viele andere Facetten, die da zu berücksichtigen sind. Das ist jetzt eine, wie soll ich sagen, ein riesiger Blumenstrauß an Maßnahmen, die da dazugehören. Es geht auch um ein gesundheitsförderndes und vor allem auch unfallfreies Arbeitsumfeld. Wir wissen, und das ist ja auch eigentlich was Positives, wir wissen, dass die Zahl der Arbeitsunfälle in den letzten Jahrzehnten immer weiter sinkt und sinkt. Das heißt, die Gefahr, dass man irgendwo auch dadurch in eine Frühpension oder in eine Gesundheitseinschränkung kommt, hat sich massiv reduziert. Das heißt, der Arbeitnehmerschutz ist eigentlich immer besser geworden, weil das viel mit technologischem Fortschritt zusammenhängt und vor allem auch mit dem, wie unsere Arbeitswelt funktioniert. Dass wir einfach stärker natürlich fokussiert sind auf Berufe, die vielleicht nicht mehr so eine Gefährdung für den Körper sozusagen darstellen. Was wir auf der anderen Seite sehen, und das ist schon etwas, was uns NEOS ja auch wichtig ist, dass wir auf der anderen Seite eine starke Entwicklung beim Thema psychische Gesundheit erleben. Beispielsweise ist ein Großteil der Personen, die in Berufsunfähigkeitsinvaliditätspension gehen, liegt daran, dass sie psychische Erkrankungen, psychische Probleme haben, Burnout, aber auch Depressionen, einfach verschiedenste Krankheitsbilder, die einfach eine psychische Ursache haben. Und da sehen wir schon auch, genau da kann auch so eine Teilarbeitsfähigkeit genau das Richtige sein. Weil gerade bei psychischen Erkrankungen ist es trotzdem wichtig, sozialen Kontakt zu haben, auch eine Selbstwirksamkeit spüren zu können. Und das ist natürlich in einem Erwerbsprozess viel einfacher, wie wenn ich nicht mehr in einem Erwerbsprozess bin. Mhm. Es gibt da ganz spannende Studien dazu, die zeigen, dass ein früherer Pensionsantritt tatsächlich gesundheitsgefährdend ist. Also ich will jetzt nicht das überdramatisieren, aber dass einfach, wenn Einschränkungen bei Frühpensionen gemacht worden sind, dass dann die, die deshalb später in Pension gegangen sind, grundsätzlich auch einfach einen besseren Gesundheitszustand hatten, weil sie einfach aktiver waren, weil sie länger eben aktiv waren, weil sie im Erwerbsprozess waren, einen geregelten Tagesablauf und so weiter hatten. Mhm. Da glaube ich schon, dass da auch diese oftmals Verteufelung, die vielleicht da im Raum steht, ich arbeite jetzt so nur bis zur Pension hin, oder wenn man das Gefühl hat, Gott, wann ist endlich das Wochenende, dass das irgendwie auch nach hinten losgehen kann, nämlich dass das irgendwo auch für die Gesundheit, vor allem für die psychische Gesundheit nicht so gut sein kann.
Es gibt ja Länder, in denen Menschen im Alter nicht abrupt in Pension gehen, sondern schrittweise reduzieren. So zum Beispiel 80%, 50%, das ist angesprochen. Welche Länder sind das und an wen dürfen wir uns da jetzt ein Beispiel nehmen? Wer macht das schon Best Practice?
Sozialpolitisch schaue ich eigentlich immer nach Skandinavien, weil sie einfach eine sehr evidenzbasierte Herangehensweise haben und trotzdem auch die budgetäre Verantwortung oder finanzielle Verantwortung gegenüber kommenden Generationen im Blick haben. Das heißt, dort wird Sozialpolitik nicht für den nächsten Wahltag gemacht, sondern dort wird Sozialpolitik für die kommenden Generationen gemacht. Mhm. Und das ist auch ein Grund, wieso es im Pensionssystem und genau was diese Übergänge angeht, einfach ganz anders aufgestellt sind. Einerseits schaffen sie es, dass mit flexiblen Pensionsantrittsmöglichkeiten und auch mit Teilpensionsmöglichkeiten, beispielsweise in Schweden, dass einfach Menschen sehr viel länger im Erwerbsprozess bleiben, nämlich auch über das gesetzliche Pensionsantrittsalter hinaus. Ich bin immer wieder überrascht, wenn ich da teilweise Zahlen und Vergleiche zu Österreich sehe, wenn man bedenkt, dass jetzt schon in Island das Pensionsantrittsalter bei über 68 Jahren liegt, dann zeigt das
im Schnitt,
dann zeigt das, dass da natürlich schon einige auch mit 64, 65 vielleicht in Pension gehen, aber um das auszugleichen, auch ganz viele Leute ganz regulär gehen, ne? bis 70 arbeiten, bis sie die Pension sozusagen antreten. Und das zeigt, glaube ich, schon ganz gut, dass wir da uns etwas abschneiden können, weil es kann schon sein, dass vielleicht in Island die Wirtschaftsstruktur, die Arbeitsmarktstruktur eine andere ist und zulässt, dass man so lange arbeitet. Aber ich glaube, auch dort gibt es Handwerker, auch dort gibt es Produktionsbetriebe, auch dort gibt es den Gesundheits- und Pflegebereich beispielsweise. Da kann man sich sicher etwas abschauen. Mhm. Und auch was die grundsätzliche Beschäftigung im Alter angeht, da sehen wir einfach, dass die skandinavischen Länder es viel besser schaffen, das Potenzial, das ja auch ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben, viel besser greifbar und nutzbar zu machen. Und ja, da hat eben schon etwas damit zu tun, dass es flexiblere Möglichkeiten gibt, aber man muss das auch ganz klar benennen. Das hat auch damit zu tun, dass das Pensionsantrittsalter, auch das Gesetzliche, einfach einen nachhaltigen Mechanismus in sich hat, der dazu führt, dass mit steigender Lebenserwartung und mit mehr gesunden Lebensjahren schlussendlich auch mehr Jahre sozusagen auch in Beschäftigung verbracht werden müssen. Mhm. Das ist eine Ehrlichkeit, aber auch eine gewisse, wie soll ich sagen, auch irgendwo ein gutes Gefühl zu wissen, man kann länger leben, man kann die Pension trotzdem in einem ausreichenden Ausmaß genießen und vor allem auch mit einer entsprechenden Pensionshöhe. Weil was man bei uns selten dazu sagt, ist, wenn man will, dass das Pensionssystem auch weiterhin gute Pensionen bezahlt, dann hat man eigentlich nur drei Stellhebel, an denen man ansetzen kann. Entweder ist es beim Pensionsantrittsalter, entweder es ist bei der Höhe der Beiträge, die man zahlen muss, oder man muss die Pensionshöhe, die schlussendlich ausbezahlt, anpassen. Mhm. Und da haben halt die Skandinavier einen ehrlichen Schritt meines Erachtens genommen, weil was wir in Österreich uns in einem Hochsteuerland nicht leisten können, ist, glaube ich, noch höhere Beiträge zu verlangen. Mhm. Wir wollen uns eigentlich auch nicht leisten, dass Pensionen niedriger ausfallen. Mhm. Und deshalb ist eigentlich die ehrlichste Antwort unseres Erachtens auch als NEOS, dass wir sagen, wenn wir weiterhin ein gutes Pensionssystem zu diesen Kosten oder Preis sozusagen haben wollen, müssen wir auch alle ein bisschen einen Beitrag leisten und ein bisschen länger vielleicht auch arbeiten. Und dafür wollen wir die Maßnahmen setzen.
Mhm. Vor allem Frauen, ich möchte mit dir gerne über Frauen und Pension sprechen, gehen in Österreich früher in Pension als Männer. Das ändert sich zwar gerade schon so ein bisschen, aber langsam. Erstens mal, warum ist das überhaupt so? Geht es da um das Frauenbild, das man von jeher hatte, oder ist es auch vielleicht ein Faktor der körperlichen Arbeit? Warum ist es so und wann werden wir das besser angleichen?
Weil du gefragt hast, wieso Frauen früher in Pension gehen und was der Grund ist, wieso das Pensionsantrittsalter, auch das gesetzliche der Frauen, niedriger ist als das der Männer. Ich weiß es nicht, weil das eine gesetzliche Regelung ist, die aus einer Zeit kommt, in der ich noch nicht gelebt habe. Und es wurde notwendig aufgrund des Beitritts Österreichs zur Europäischen Union, dass es so eine Ungleichbehandlung zwischen Männern und Frauen nicht mehr gibt. Mhm. Das heißt, zum Eintritt Österreichs in die Europäische Union 1995 musste irgendwo auch beschlossen werden, dass das Pensionsantrittsalter der Frauen an das der Männer angeglichen wird. Mhm. Das hätte man natürlich in den 90er Jahren schon machen können. In Österreich hat man sich dafür entschieden, dass man sich ein bisschen dafür Zeit lässt. Mhm. Und dieses ein bisschen dafür Zeit lassen sind 40 Jahre. Mhm. Man hat sich Anfang der 90er Jahre dazu entschlossen, dass man einen sehr langen Zeitraum wählt, um das Pensionsantrittsalter der Frauen an das der Männer anzugleichen. Seit 2 Jahren sind wir in diesem Prozess und dieser wird 2034 abgeschlossen sein. Mhm. Also langfristige Planbarkeit, gut und recht, aber vielleicht wären manche Themen vielleicht auch besser gewesen, schneller schon anzugleichen, weil wir wissen, dass meistens bei den Frauenpensionen, die auch deshalb niedrig sind, erstens, weil sie weniger Beitragsjahre haben, auch aufgrund der Kindererziehungszeiten logischerweise, aber auch, weil sie einfach 5 Jahre am Arbeitsmarkt weniger zur Verfügung haben, um Beiträge zu leisten und eine gute Pension für sich zu erarbeiten, als es Männer oftmals haben. Mhm. Das darf man da nicht vergessen. Das heißt, wir sind jetzt gerade in einer Phase, in der das gesetzliche Antrittsalter der Frauen jedes Jahr um ein halbes Jahr sozusagen steigt und 2034 ist das dann angeglichen. Mhm. Das führt aber noch nicht dazu, dass dann plötzlich Frauen dieselben Pensionshöhen haben werden wie die Männer. Auch da gab es einiges an Reformen in der Vergangenheit. Man muss da dazu sagen, in den 90er Jahren war es einfach so, dass noch das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf in einem relativ konservativen Land wie Österreich noch nicht auf dem Stand war und das leider auch dazu geführt hat, dass Frauen gar nicht wirklich die Möglichkeit hatten, früher in den Erwerbsprozess zu gehen und für ihre eigenen Pensionsbeiträge zu sorgen. Mhm. Das wurde dann Anfang der Nullerjahre auch irgendwo ausgeglichen, indem es eine Anrechnung von Kindererziehungszeiten für die Pension gegeben hat. Das heißt, es wird fiktiv für die ersten 4 Jahre eines Kindes sozusagen, wird für die Mutter in dem Fall fiktiv angenommen, dass sie Beiträge bezahlt hat und es wird aufs Pensionskonto positiv angerechnet sozusagen. Mhm. auch das wird nicht dazu führen, dass Frauen dann dieselben Pensionen bekommen, weil da ja noch immer der Gehaltsunterschied im Erwerbsprozess sozusagen vorhanden ist. Und da ist halt die Frage, wie schaffen wir das auszugleichen? Können wir da weiter im Pensionssystem einfach die Beiträge fiktiv erhöhen oder müssen wir nicht doch eher daran arbeiten, dass Frauen und Männer einfach am Arbeitsmarkt endlich gleichberechtigt sind? Mhm. Und das ist natürlich eine langfristige Aufgabe. Das ist etwas, was ich im Pensionssystem noch nicht sofort wiedergeben wird, weil, wie gesagt, Pensionssysteme sind etwas, was sehr lange eine Wirkung hat und auch sehr lange Vorbereitungszeiten hat, weil selbst wenn ich jetzt plötzlich gleicher Lohn für Männer und Frauen sozusagen hätte, gäbe es noch immer quasi viele Jahre davor, die schon für die Pension relevant sind, in denen das noch nicht der Fall war. Ja. Das heißt, ich werde da wahrscheinlich noch sehr lange einen Gap haben, aber da in die eine Angleichung zu kommen aufgrund derselben oder vergleichbare Erwerbsbiografien zwischen Männern und Frauen, ist schon mal ein erster Schritt. Mhm. Es gibt auch, und das ist etwas, was vielleicht auch zu wenig bekannt ist, und deshalb nutze ich die Gelegenheit, hier auch dafür Werbung zu machen.
Kommt jetzt Pensionssplitting?
Jetzt kommt das Pensionssplitting.
Gott sei Dank, darüber wollte ich unbedingt mit dir sprechen.
Ja.
Wäre gleich meine nächste Frage gewesen.
Super.
Reden wir über das Pensionssplitting. A, erklär mal, was es ist, und B, warum ist es nicht gesetzlich?
Also es gibt die gesetzliche Möglichkeit dazu,
ja,
das Pensionssplitting zu machen. Was bedeutet Pensionssplitting? Es geht darum, dass für die ersten Lebensjahre eines Kindes die Eltern ja irgendwo auch sich miteinander meistens ausmachen, in welchem Ausmaß wer die Betreuungspflicht und wer die Erwerbsarbeit sozusagen übernimmt. Und es gibt beim Pensionssplitting die Möglichkeit, dass man sozusagen das, was man jeweils aufs Pensionskonto einzahlt, dass das von beiden Elternteilen zusammengerechnet wird und gerecht auf beide Pensionskonten aufgeteilt wird. Das führt dazu, dass Väter dann vielleicht auch, wenn sie dann voll erwerbstätig sind und die Mutter vielleicht nicht in dem Ausmaß erwerbstätig ist, dass sie einen Teil ihrer Pensionsansprüche auf die Mutter in einer gewissen Weise auch übertragen können. Mhm. Andererseits, und das finde ich auch das Interessante, was oft unterbeleuchtet bleibt, der Vater hat ja auch dann auch den Anspruch oder auch einen Anreiz in einer gewissen Weise zu sagen, ich finde es wichtig, dass wir beide gleichermaßen im Erwerbsprozess beteiligt sind und beide gleichermaßen ins Pensionskonto einzahlen, weil er hat auch etwas davon, wenn dann sozusagen die Mutter in Beruf tätig ist, weil dann auch seine Pension, die er abgeben muss, nicht so hoch ist, dass es sich besser aufteilt. Also wir haben da meines Erachtens eigentlich mit dem System eine Win-Win-Situation, weil da einfach sehr viel positive Anreize dahinter stecken. Außerdem sind wir Gott sei Dank in einer Phase, in der der Ausbau der Kinderbetreuungs- und Kinderbildungseinrichtungen, auch ganztägiger Schulformen, immer weiter voranschreitet. Da zähle ich auch auf unseren Bildungsminister Christoph Wiederkehr, dass er dann auch weiter vorwärts macht, dass das einfach auch viel besser funktionieren kann. Und jetzt ist die große Frage, warum ist das nicht automatisch? Wieso passiert das nicht automatisch? Das fragen wir uns NEOS eigentlich auch.
Ja, habe ich mir schon gedacht, dass es eine kleine NEOS-Haltung ist. Ja, es ist zumindest jetzt eine Freiwilligkeit. Das ist Ausmachungssache zwischen Mann und Frau.
Genau. Unser Ziel wäre gewesen, dass das einfach automatisch passiert und dass man sich für ein Opt-out entscheiden kann. Das heißt, wenn beide Elternteile übereinkommen, in unserem Fall ist das zu kompliziert, wir wollen das nicht, wir haben uns das anders ausgemacht miteinander, dann kann man daraus optieren, aber das ist grundsätzlich eigentlich automatisch passiert. Mhm. Dazu waren jetzt in den Regierungsverhandlungen, sagen wir es mal so, nicht alle Verhandlungspartner dazu bereit.
Nicht offen genug dafür.
Nicht offen genug dafür. Ich glaube, es ist auch kein Geheimnis, dass die SPÖ da eine kritischere Haltung dazu hat. Ist auch öffentlich bekannt, also ich erzähle da jetzt nichts Geheimes aus irgendwelchen Verhandlungsrunden und deshalb konnten wir das leider nicht ins Regierungsprogramm umsetzen. Aber für uns ist weiterhin klar, dass wir uns dafür einsetzen werden, weil diese Win-Win-Situation, die ich vorher angesprochen habe, die wollen wir weiter vorantreiben und auch da ein positives Bild davon zeichnen, was die Vorteile von einem Pensionssplitting auch sein können. Nicht nur im Hinblick auf bessere Frauenpensionen, sondern vor allem auch im Hinblick auf eine gerechtere Verteilung der Care-Arbeit und vor allem auch auf ein anderes Bild der Väterbeteiligung in der Kindererziehung, in der Verantwortung, auch was die familiären Verantwortung gegenüber den Müttern, die ja oft noch den größten Teil der Care-Arbeit übernehmen.
Wann habe ich denn als Elternteil, der bei den Kindern bleibt, Anspruch auf das Pensionssplitting?
Du musst, um Anspruch aufs Pensionssplitting zu haben, gar nicht bei den Kindern bleiben, sondern du kannst auch beide Elternteile im selben Ausmaß erwerbstätig sein oder einem kann mehr arbeiten, der andere weniger. Mhm. Ich habe grundsätzlich immer die Möglichkeit beim Pensionssplitting, dass ich als ein Elternteil dem anderen Elternteil einen Teil meines Pensionsanspruchs auf dessen oder deren Pensionskonto übertrage. Das kann ich für die ersten Jahre des Lebens eines Kindes machen, aber ich habe da eigentlich immer die Möglichkeit dazu, egal ob ich als zweiter Elternteil sozusagen erwerbstätig bin oder nicht erwerbstätig bin.
Und kann man sowas auch im Nachhinein machen? Also wenn ich jetzt drauf komme, hey, das hätte ich aber gern gehabt für mich.
Man muss das nicht sofort bei der Geburt machen. Man hat da schon noch die Möglichkeit, sich darüber im Klaren zu sein, ewig oder rückwirkend in dem Sinne, dass ich jetzt dann mit 60 sage, ich würde jetzt gerne das Pensionssplitting in Anspruch nehmen. Das wird sich dann halt wahrscheinlich nicht mehr ausgehen.
Jetzt ganz ehrlich mal, was bringt es mir denn, länger arbeiten zu gehen? Abgesehen davon, dass ich mehr Geld bekomme. Oder vielleicht ist es ein Hauptgrund.
Also ich habe es vorher schon gesagt, es gibt spannende Studien, die zeigen, wenn man länger arbeitet, dann lebt man auch länger tatsächlich. Mhm. Also das trägt auch zur Vitalität bei und hilft einem, dass man länger gesund sozusagen bleiben kann. Das ist ja, glaube ich, schon etwas, was einen positiven Side-Effekt hat. Wir wissen es auch, dass sehr viele Menschen mit dem Pensionsantritt irgendwo in ein Loch fallen und dass das Thema Einsamkeit im Alter auch deshalb so groß ist, weil da so ein abruptes Ende oft da ist und die sozialen Strukturen irgendwo wegfallen. Also das haben wir schon Erklärungsversuche, wieso auch im Erwerbsprozess zu bleiben, vielleicht auch nach dem Pensionsantritt ein paar Stunden zu arbeiten, auch etwas Positives sein kann. Und ja, es geht natürlich auch um die finanziellen Aspekte. Und auch da haben wir im Regierungsprogramm eine Einigung erzielt, die dazu führt, dass wenn ich mich nach meinem Pensionsantritt dazu entscheide, vielleicht doch noch ein paar Stunden vielleicht aushilfsweise weiterzuarbeiten. Mhm. Ein Beispiel, wenn ich Pflegekraft bin und sage, ich kann mir vorstellen, wenn Not am Mann oder Not an der Frau ist, 1-2 Nachtdienste im Monat zu machen, dass ich da einen finanziellen Anreiz habe. Weil man eben, und das ist die Einigung im Regierungsprogramm, dass ich da dann nicht sofort in die höchste Steuerklasse hineinfalle, wenn ich eine gute Pension zum Beispiel schon habe, sondern dass da einfach ein Anreiz ist, dass wir da mit einer niedrigeren Besteuerung, mit einer niedrigeren Steuerbelastung auch einen Anreiz schaffe, das auch weiterzumachen.
Ich bin so ein bisschen aufzupeppen.
Genau, das Ganze ein bisschen aufzupeppen und vielleicht auch noch mit einem Bein, mit der Erfahrung, die man auch über Jahre gesammelt hat, für den Arbeitgeber und für die Kolleginnen und Kollegen auch noch zur Verfügung zu stehen.
In anderen Ländern gibt es richtig gute finanzielle Anreize, wenn man über das offizielle Pensionsalter hinaus arbeitet. Was wäre denn für Österreich denkbar?
Wie gesagt, da haben wir jetzt zwei konkrete Maßnahmen eigentlich im Regierungsprogramm drinnen, bei denen es jetzt darum geht, die mit den Details, die sich da in der Umsetzung stellen, mit den Details auch sich auseinanderzusetzen und das in eine gute Umsetzung zu bringen. Das ist einerseits die Teilpension, die ich angesprochen habe, wo es darum geht, dass ich auch nicht nur vor ich 65 bin, schon eine Zeit reduzieren kann und einen Teil meines Pensionsanspruchs in Anspruch nehmen kann, sondern auch nach 65 sagen kann, ich nehme jetzt mal 50% meines Pensionsanspruchs und arbeite aber noch weiter und habe dadurch die Möglichkeit, dass ich auch dann eine höhere Pension schlussendlich daraus bekomme. Und das Zweite, was ich vorher auch kurz angesprochen habe, jetzt gerade, war die Einigung, dass wir eben es attraktivieren wollen, dass man neben dem normalen Pensionsbezug, wenn man sich entscheidet, vielleicht eben noch aushilfsweise weiterzuarbeiten, einen Tag die Woche vielleicht noch im Betrieb zu bleiben, dass man da dann eben nicht sofort in die höchste Steuerklasse hineinfällt, sondern dass es auch da steuerliche Erleichterungen gibt. Das wird dann halt nicht dazu führen, dass ich dann eine höhere Pension daraus bekomme, weil die Einigung auch ist, dass man genau für diesen Bereich dann auch nicht mehr Pensionsversicherungsbeiträge bezahlt. Aber dann habe ich trotzdem dann aktuell in dem Monat sozusagen mehr Geld zur Verfügung.
Ich möchte mit dir noch über private Vorsorge sprechen. Wir sagen ja, das Umlagesystem alleine wird auf Dauer nicht reichen. Wir brauchen mehr private Vorsorge, aber viele Leute haben halt nicht das Geld, um nebenbei noch privat fürs Alter vorzusorgen. Wie löst man denn dieses Dilemma?
Ich würde da nicht unbedingt nur private, sondern auch betriebliche Vorsorge mit hineinnehmen. Das Thema ist nämlich dort, wir wissen, dass die erste Säule, über die wir jetzt geredet haben im Pensionssystem, also das staatliche Umlageverfahren, das vor allem über Beiträge und Steuern finanziert ist, dass das finanziell vielleicht auch nicht unbedingt immer nachhaltig ist, wenn man nur auf einem Bein steht. Und dass es deshalb wichtig ist, vielleicht auch noch andere Beine zur Stabilisierung des Pensionssystems zu haben. Und da ist gerade die private, aber vor allem auch die betriebliche Vorsorge ganz, ganz wichtig und kann ein entscheidender Player sein. Andere Pensionssysteme, die stellen ihr Pensionssystem wirklich auf drei Beine. Bei uns steht man auf einem und hat irgendwo so eine halbe Krücke irgendwo an der Seite für ein zweites Bein. Und das wollen wir jetzt ändern und sicherstellen, dass wir da stabiler auch auf einem zweiten Bein stehen. Und das ist die betriebliche Vorsorge. Was machen wir dort oder was gibt es dort jetzt schon? Jeder von uns zahlt jeden Monat 1,5% ein bisschen mehr in die Mitarbeitervorsorge mit Geld hinein. Mhm. Das Geld, das kann man ja grundsätzlich dann, wenn man eine Zeit lang gearbeitet hat, herausnehmen, kann sich damit vielleicht etwas Schönes kaufen. Unsere Vorstellung ist eigentlich, dass wir das Geld nicht herausnehmen, sondern dass das auch umgewandelt werden kann in eine Betriebspension sozusagen, in eine zweite Alterspension, die die normale Pension sozusagen aufpeppt. Und dafür müssen wir aber die Voraussetzungen schaffen. Und das haben wir vor, haben wir uns auch im Regierungsprogramm darauf geeinigt, dass es einen sogenannten Generalpensionskassenvertrag gibt. Das ist ein wahnsinnig langes Wort.
Jo, gibt es eine Abkürzung?
Einfach nur, es gibt euch keine Abkürzung, vielleicht fällt uns noch was dazu ein. Das Ziel ist dort einfach, dass ich meine Ansprüche, die ich über diese Abfertigung neu gesammelt habe, dass ich mir die nicht auszahlen lasse, sondern dass ich die in einer Vorsorgekasse, Pensionskasse übertragen kann und dort dann mir monatlich als Pension, wenn ich dann in Pension gehe, auszahlen lassen kann. Das hat die Vorteile, dass ich da eine Perspektive, eine Planbarkeit habe und vor allem hat es auch für die Vorsorgekassen, die Pensionskassen auch die Möglichkeit, dass wenn ich sage, ich will das machen, dass die auch meine Mittel dort anders veranlagen können. Das heißt, dass dort halt vielleicht nicht 1-2% Veranlagungsergebnis rausschauen, Rendite pro Jahr sozusagen, sondern vielleicht auch ein bisschen mehr. Und das ist etwas, was unser Pensionssystem vielleicht noch ein bisschen vermissen lässt, nämlich dass ich auch an den Erträgen und an den Entwicklungen, den positiven an den Finanzmärkten, dass jeder Arbeitnehmerin, jeder Arbeitnehmer daran teilhaben kann, dass wenn ich 1,5% meines Monatsgehalts auch dort hineingeben kann, dass sich das vielleicht anders entwickelt als die Rendite, die ich im Umlageverfahren habe, weil die ist nicht so gut wie die, die ich vielleicht dort an den Finanzmärkten noch gewinnen kann. Und das ist, glaube ich, eine Perspektive, die ganz wichtig ist in einem Land, in dem Finanzmarkt Kompetenz vielleicht nicht so ausgebaut ist in Österreich wie in anderen Ländern, dass man sieht, jeder kann daran teilhaben, jeder kann davon profitieren, Finanzmärkte und so weiter, das ist nichts für nur die da oben oder die Reichen, sondern das ist etwas, wo jeder daran partizipieren kann und jeder schlussendlich in der Pension auch einen kleinen Nutzen hat.
Diese Angst muss man den Leuten irgendwie nehmen. Dazu braucht es die Finanzbildung, wo wir Gott sei Dank den Bildungsminister haben, der da hoffentlich einiges bewirken wird. Aber was kannst du denn schon jetzt sagen, um da vielleicht ein bisschen die Sorge zu nehmen, dieses, wenn ich jetzt in Pension gehen will und das ist gerade ein schlechtes Jahr oder ein schlechter Moment, was sagt man denn diesen Menschen oder was wäre denn eine gute Antwort für Menschen, die sagen, ich habe da ein bisschen Sorge?
Wir werden uns, und das ist auch im Regierungsprogramm festgeschrieben, wir werden uns anschauen, wie wir die Veranlagungsergebnisse sozusagen steigern können und verbessern können. Das heißt, dass grundsätzlich gar nicht erst das Gefühl entstehen kann, dass wenn ein Jahr schlecht läuft, dass dann irgendwie das gesamte Ergebnis irgendwo am Boden ist. Und das ist ja auch das, was mit Finanzbildung wahrscheinlich zu tun hat. Dieser kurzfristige Blick auf einen Tag oder eine Woche am Finanzmarkt, das zeigt nie das gesamte Bild, wie sich etwas entwickelt hat. Wenn man die Entwicklung anschaut, dann sehen wir schon über die Jahre eine viel positivere Entwicklung, die vielleicht dann in einem Jahr nicht so positiv ist, aber die Gesamtdauer ist es doch immer ein ganz anderes Bild. Und wie ich vorher gesagt habe, bei Pensionssystemen und auch, da zählt auch die betriebliche und private Vorsorge dazu, da kann man nicht nur auf ein Jahr oder bis zum nächsten Wahltag schauen. Das sind Bereiche, die für 30, 40 Jahre geplant werden. Und dahingehend kann man schon die Angst nehmen, wenn man das in anderen Ländern anschaut, dann sieht man, dass solche Pensionsfonds eigentlich eine ganz positive Entwicklung im Vergleich zu anderen Bereichen auch haben und dass man da gar nicht so eine große Angst haben muss. Und was ich auch meine, wenn ich sage, wir schauen uns die Veranlagungskriterien an, es gibt auch ganz gute Absicherungskriterien. Beispielsweise, dass in den 10 Jahren, vor ich in Pension gehe, dass dort einfach sicherere Veranlagungen gewählt werden müssen. Das heißt, dass das Geld nicht so risikoreich veranlagt werden kann, sondern da eben vielleicht auch in Fonds, in Bereiche investiert wird, wo die Volatilität auch entsprechend kleiner und geringer ist.
Faszinierend. Dann kommen wir schon langsam in Richtung Abschluss. Hansi, wir sind ja nicht alleine in der Regierung. Dieses Programm ist ein Kompromiss. Was würdest du sagen, ist das Beste, das wir rausholen konnten?
Ich glaube, was wirklich entscheidend ist, und das nimmt auch ganz viele Punkte mit, die ich in der letzten halben Stunde da, glaube ich, auch erzählen durfte, ist, dass wir einen gesetzlichen Nachhaltigkeitsmechanismus in das Regierungsprogramm hineinverhandelt haben. Das heißt, wir haben uns darauf geeinigt, dass wir in den nächsten Jahren Maßnahmen setzen, um mehr Stabilität, mehr finanzielle Nachhaltigkeit ins Pensionssystem hineinzubekommen. Und wir haben eben auch sichergestellt, dass das eine langfristige Perspektive ist, weil klar ist, dass wenn der Budgetpfad nicht eingehalten werden kann, also der Pensionsbudgetpfad, auf den wir uns geeinigt haben, wenn der nicht eingehalten werden kann, dann treten Mechanismen in Kraft, die eben sicherstellen, dass wir einen nachhaltigen Finanzierungspfad ermöglichen und sicherstellen. Da sind eine Reihe von Maßnahmen drinnen, die dann gezogen werden könnten. Die Details, welche dann schlussendlich gezogen werden, die sind jetzt in Verhandlung. Mhm. Aber aus unserer Sicht ist da schon auch einer der Punkte, dass wir sagen, wir müssen die Lebenserwartung dann besser im Pensionssystem abbilden. Wir müssen sicherstellen, dass sich längeres Arbeiten tatsächlich auch finanziell noch mehr auszahlt und dass wir diese längere Lebenserwartung irgendwo in der Pensionsberechnung oder beim Pensionsantrittsalter berücksichtigen. Und das ist auch etwas, was die ganzen Expertinnen und Experten, die Wirtschaftsforscherinnen und Wirtschaftsforscher, die letzten Tage aufgetreten sind, vehement auch von der Politik einfordern, dass das Pensionsantrittsalter und diese Berechnung der Pensionshöhe da kein Tabu sein darf, sondern dass sich eben längeres Arbeiten in der Pensionshöhe besser abbilden muss und da ein Nachhaltigkeitsmechanismus Platz findet. Ich freue mich über diese Rückendeckung und dieser Rückenwind auch aus der Expertinnen- und Expertenrunde sozusagen und hoffe, dass alle, die in der Regierung vertreten sind, auch diese Rufe hören. Wir werden weiter laut sein und uns weiter dafür einsetzen, dass sich auch kommende Generationen darauf verlassen können, dass sie in 30, 40 Jahren eine gute Pension, eine leistungsgerechte Pension bekommen können.
Ich habe noch eine letzte Frage an dich. Wenn wir uns jetzt in 10 Jahren wieder hier treffen würden und auf das heutige Gespräch zurückblicken, was hoffst du, hat sich bis dahin schon getan?
Ich hoffe, dass wir einen Nachhaltigkeitsmechanismus, einen gesetzlichen im Pensionsbereich umgesetzt haben, der den Menschen, gerade auch meiner Generation, der jungen Generation, das Gefühl gibt, dass sie auch einmal eine gute Pension haben werden. Vielleicht unter anderen Umständen, vielleicht mit der Klarheit, dass man dafür auch 1, 2, 3 Jahre länger arbeiten muss, aber einfach diese Perspektive und Sicherheit, das Vertrauen auf unser Pensionssystem gestärkt ist. Und dass wir auch sicherstellen, dass die Schieflage, die wir jetzt vielleicht in der Finanzierung haben, zu Lasten der jungen Generation, dass wir da wieder mehr Gleichgewicht hineinbekommen und da einfach eine langfristige, bessere und nachhaltigere Finanzierung sicherstellen können.
Das soll uns gelingen. Danke fürs Gespräch.
Danke dir.